vor wie in einem Familientreffen, ihr Lieben. Das letzte Lied, das wir gerade gesungen haben, ist nämlich unser Familienlied. Immer wenn wir uns als Familie Horschani treffen, dann wird dieses Lied gesungen. Auch bei Hochzeiten, auch bei Beerdigungen, auch bei Geburtstagen wird dieses Lied gesungen. Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen auch von meiner Seite. Guten Morgen auch an euch alle an den Bildschirmen. Gemeinde Braut Christi, das ist unser heutiges Thema. Und vielleicht kann man noch mal die Begrüßungsfolie zeigen. Geht das? Uhu. Danke. Also, als ich dieses Bild gesehen habe, dann war ich doch ein bisschen erstaunt, weil ich mir gedacht habe, hallo, die haben also die Bibelstelle genau gelesen. Weil in Offenbarung 19, Vers 7 geht es eben darum, dass der Bräutigam, Jesus Christus, seine Braut, die Gemeinde Christi, in Empfang nimmt. Das aber, ihr Leben, ist ja zukunftsgewandt. Das wird erst sein. Dankeschön. Unser Thema heute, da geht es um das Jetzt und Hier. Gemeinde ist ja jetzt schon die Braut Christi. Und was das bedeutet für uns als Christen, vor allem als Gemeinde, hier auch in Geretsried, darüber will ich heute sprechen. Und mein Wunsch wäre es, wenn am Schluss dieses Gottesdienst, dass wir alle wieder dankbar wären für die Gemeinde. Es gibt folgende, ja, nette Geschichte kann man eigentlich nicht sagen, aber es ist vielleicht auch eine erfundene Geschichte, aber egal. Ein Farbiger wollte gerne in einer Gemeinde aufgenommen werden. Sagen wir mal in den USA, natürlich keine Baptistengemeinde, klar. Der Pastor war sehr skeptisch. Ich bin mir da nicht so sicher, lieber Bruder Jones, ob unsere Gemeindeglieder Sie aufnehmen würden. Ich schlage vor, Sie gehen erst mal nach Hause und beten darüber, sprechen mit Gott und warten ab, was Gott Ihnen zu sagen hat. Ja, der Bruder Jones, der ging dann nach Hause, befolgte diesen Rat, betete und er bekam sogar eine Antwort von Gott. Einige Tage später kam dann Mr. Jones wieder zum Pastor und sagte, Herr Pastor, Entschuldigung, Herr Pastor, ich habe Ihren Rat befolgt. Ich sprach mit Gott über diese Sache und er hat mir Folgendes gesagt. Gott sagte mir Folgendes, lieber Mr. Jones, sei nicht traurig darüber, dass du in dieser Gemeinde nicht aufgenommen wirst. Du wirst wahrscheinlich nicht hineinkommen. Ich selbst versuche das schon seit vielen Jahren, aber bis jetzt ist es mir nicht gelungen. Eigentlich doch nicht so witzig, oder? Wenn man mal darüber nachdenkt. Und ich weiß, dass nicht eure Gemeinde damit gemeint ist. Aber ich habe mich gefragt, ihr Lieben, wer und wie ist eigentlich Gemeinde? Ein Lieblingsthema von mir, Gemeinde. Ihr habt sicher eure eigenen Erfahrungen gemacht mit Gemeinde. Und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt jeden einzelnen von euch fragen würde, wie ihr Gemeinde erlebt habt, dann würden sicher nicht nur positive, sondern auch negative Meinungen zum Ausdruck kommen. Aber eines ist mir immer wieder deutlich geworden, egal wo ich auch immer Gemeinde erlebt habe und immer noch erlebe. Gemeinde Christi ist nicht eine Gemeinschaft von perfekten, liebevollen, barmherzigen und vollkommenen Menschen, sondern eine Gemeinschaft von herausgerufenen Sündern, von Menschen, die Gott und sein Sohn Jesus Christus in die Nachfolge gerufen hat. Ich bin also nicht Kind Gottes, weil ich zur Gemeinde gehöre, sondern weil ich Gottes Kind bin, gehöre ich zur Gemeinde. Und ihr zu dieser Gemeinde. Es gibt ja in der Bibel bekanntlich mehrere Bilder und Vergleiche zum Thema Gemeinde. Beispiel: Gemeinde als Tempel, 1. Korinther 3, Vers 16. Oder Gemeinde als Ackerfeld, 1. Korinther 3, Vers 9. Oder Gemeinde als Bau, auch 1. Korinther 3, Vers 9. Oder Gemeinde als Pfeiler, 1. Timotheus 3, Vers 15. Oder als Haus und Fundament, 1. Timotheus 3, Vers 15. Oder Gemeinde als Leuchter, Offenbarung. Gemeinde als Herde und Gemeinde als Braut. Alle diese Vergleiche, alle diese Bilder habe ich irgendwie verstanden. Der Tempel, ja, ein altes Bild für die Gemeinde. Es ist der Ort der Gegenwart Gottes. Oder das Ackerfeld, da spürt man etwas von Wachstum. Da spürt man etwas Lebendiges. Hier wächst etwas fast automatisch. Gemeinde ist also ein Wachstumsprozess. Oder Gemeinde als Bau, als Bauwerk. Bauherr ist unser Gott, unser Herr. Und wir als Gemeinde sind die lebendigen Steine. Oder der Pfeiler, hier spürt man etwas von Halt und von Sicherheit. Man kann sich auf die Gemeinde verlassen. Oder das Bild des Hauses, ein Haus schützt. Ein Haus gibt Geborgenheit. In einem Haus lebt man wie als Familie. Oder der Leuchter, das Licht zeigt den Weg. Oder wir sind das Licht in der Welt, sagt Jesus an einer anderen Stelle. Hier in der Gemeinde wird etwas ins rechte Licht gerückt. Oder zum Beispiel die Herde, Jesus der Hirte. Und wir, die Schafe, das verstehe ich, da kann ich sogar blöken. Aber, ihr Lieben, ich weiß auch, wo ich hingehöre. Zu dieser Herde. Aber jetzt gibt es auch das Bild von der Braut für die Gemeinde. Und dieses Bild, ihr Lieben, ja, ist etwas schwerer verständlich, obwohl es mich total fasziniert. Nur wird leider dieses Bild, wie wir es eingangs gesehen haben, in die Zukunft verlegt. Gemeinde, Braut Christi hat irgendetwas mit der Zukunft zu tun. Aber so ist es nicht, ihr Lieben. Gemeinde, Braut Christi hier und heute. Dann lasst uns einmal auf Brautschau gehen. Mai ist die Schee. Ich würde sie wieder heiraten. Ehrlich. Das ist meine Frau vor 54 Jahren. Schatzel. Du warst meine Braut. Wie schön. Dankeschön. Es reicht. Natürlich ist so eine Braut, ihr Lieben, nicht bei der Braut Christi gemeint. Nun hat vielleicht jeder seine eigene Meinung dazu, Entschuldigung, was damit gemeint sein könnte. Die Bibel spricht an mehreren Stellen von der Braut Christi oder von einer Verlobung, welche ja ebenfalls das Thema Braut beinhaltet. So schreibt zum Beispiel Paulus an die Gemeinde in Korinth, in 2. Korinther 11, Vers 2, ich werbe geradezu eifersüchtig um euch, so wie Gott um euch wirbt. Wie ein Vater seine Tochter einem einzigen Mann anvertraut, so möchte ich euch mit Christus verloben, damit ihr ihm allein gehört. Oder Johannes schreibt in Offenbarung 19, das war die Stelle hier, und wieder hörte ich viele Stimmen, wie von einer großen Menschenmenge, mächtig wie Wassermassen, die zu Tal stürzen, und wie das Grollen des Donners. Sie riefen, Halleluja, lobt den Herrn, denn der allmächtige Gott, unser Herr, hat seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns darüber freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut, also die Gemeinde, ist bereit. In feines, strahlend weißes Leinen durfte sie sich kleiden. Das Leinen ist das Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Und dann befahl mir der Engel, schreib, glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, Gott selber hat das gesagt und seine Worte sind zuverlässig. Was für ein Bild, ihr Lieben. Was für ein Gedanke Gottes. Und was für eine Zukunft. Und ich möchte heute nicht so sehr auf die Braut an sich eingehen, sondern auf die Verlobungszeit. Also auf das Jetzt und Heute. Wir als Gemeinde, als die Braut Christi, sind ja jetzt in der Verlobungszeit. Man sagt ja nicht nur, das ist meine Verlobte, sondern man spricht ja auch oft von meiner Braut oder meinem Bräutigam, bevor überhaupt die Hochzeit stattfindet. Meine Verlobungszeit war spannend. Nicht wahr? Ja. Aber auch schön. Aber auch mit manchem Ärger verbunden. Denn man hat sich ja jetzt so richtig kennengelernt. Man hat versucht, sich anzupassen. Versucht auch, seine eigenen Interessen durchzusetzen. Aber diese Zeit, bei uns war es zum Beispiel ein Jahr, war gerade deshalb so schön, weil es vieles Neues zu entdecken gab. Und diese Zeit lebte zumindest vor 54 Jahren von der Spannung des Jetzt noch nicht. Heute ist das ja bei vielen anders, nicht wahr? Aber in Bezug auf die Gemeinde als Braut Christi ist das tatsächlich noch so, dass wir als Gemeinde in dieser unglaublichen Spannung zwischen dem Hier und jetzt und dem noch nicht leben. Und das hat Auswirkungen auf uns als Gemeinde, ob wir wollen oder nicht. Ihr Lieben, ich möchte euch heute einmal vier Aspekte einer Verlobungszeit aufzeigen, die wir sicher selbst auch so erlebt haben, wenn wir einmal verlobt waren. Und diese vier Aspekte sollen uns helfen, unsere Einstellung zur Gemeinde, ja eurer Gemeinde, neu zu überdenken und vielleicht zu korrigieren. Das Erste, die Verlobungszeit ist eine Zeit der Vorfreude. Jeder, der schon einmal verlobt war, für den war die Verlobungszeit natürlich eine vorübergehende Zeit, eine Zeitspanne, bei dem einen kurz, bei dem anderen länger. Und daher lebt ja diese Zeit von der Vorfreude auf das Kommende, nämlich die Hochzeit. Das Jetzt und Hier, ihr Lieben, soll uns als Gemeinde eine Zeit der Vorfreude sein, eine Zeit der Sehnsucht auf die Hochzeit, eine Zeit, auf die wir uns freuen, wenn wir einmal mit dem Bräutigam zusammen sein werden, Jesus Christus. Und dieser Bräutigam, ihr Lieben, freut sich auch auf die Vermählung. Wie sehr muss er uns lieben? Seine Sorgen, seine Gedanken gelten nur uns, der Gemeinde. Wenn ich an meine Verlobungszeit zurückdenke, wie hat mir meine Braut den Kopf verdreht? Wie hat sie versucht, mir alles recht zu machen? Wie hat sie versucht, sich so darzustellen, dass ich für sie das Wichtigste und Wertvollste bin? Das ist die Gemeinde für Jesus, ihr Lieben. Das Wichtigste und Wertvollste. Dafür hat der Bräutigam alles gegeben. Für seine geliebte Braut. Manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass ich die Gemeinde, also die Braut Christi, schon mit der Verlobungszeit abgefunden hat. Da ist nichts von einer Vorfreude zu spüren. Von dem, dass man dem künftigen, Entschuldigung, dem Bräutigam alles recht machen will, dass man dem Bräutigam den Kopf verdrehen will. Das heißt, nichts ist uns wichtiger als er, Jesus Christus, der Bräutigam. Man hat sich mit der Verlobungszeit arrangiert und denkt nicht mehr an das Zukünftige, an das, was erst kommt, an den Höhepunkt, die Hochzeit. Und daher wird es auch immer seltener verkündet, gelebt und ausgekostet, die Vorfreude auf das Kommende. Ich bin immer wieder erschrocken, ihr Lieben, wenn ich feststelle, dass manche Christen noch nicht einmal wissen, dass wir uns in der Verlobungszeit befinden und keine Ahnung darüber haben, was einst kommen wird. Wie heißt es in dem Text aus der Offenbarung? Sie riefen: Halleluja! Lobt den Herrn, denn der allmächtige Gott, unser Herr, hat seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns darüber freuen. Wir wollen uns darüber freuen, jubeln und Gott die Ehre geben. Halleluja! Ja! Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut ist bereit. Es wird große Freude sein, ihr Lieben. Den Himmel gibt's tatsächlich. Und wir dürfen uns hier und jetzt schon darüber freuen. Eine Gemeinde, die Braut Christi zeigt und lebt schon jetzt und hier diese Vorfreude auf das Kommende. Eine Braut Christi widmet sich schon jetzt und hier seinem Bräutigam und nicht erst dann. Hier und jetzt mit ganzer Hingabe, mit ganzer Liebe. Ich darf mir die Frage erlauben, ihr Lieben, wo haben wir als Braut Christi unseren Bräutigam im Fokus? Ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass wir das wieder tun. Ein zweiter Aspekt der Verlobungszeit ist, die Verlobungszeit ist eine Zeit, aufpassen, der Klärung von Verhältnissen. Nicht wahr? Mancher hat schon bald nach der Hochzeit gesagt, hätte ich das vorher gewusst. Schon Friedrich Schiller schrieb das bekannte Gedicht: Drum prüfe, wer sich ewig bindet, denn wo das Strenge mit dem Zarten, wo starkes und mildes Paten, da gibt es einen guten Klang. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang. So Schiller. Die Verlobungszeit, ihr Lieben, ist also auch eine Zeit der Klärung von Altlasten, der Klärung von Verhältnissen, der Klärung von Abhängigkeiten. Dafür gibt es ja eigentlich diese Verlobungszeit, oder? Und daher hat man sich früher auch viel Zeit dafür gelassen, in der Regel mindestens ein Jahr. Man prüft Altlasten, bevor man sich bindet. Man prüft die Verwandtschaft des Partners. Man prüft auch den Partner und seine Bindungen und seine Verpflichtungen. Schon dumm, wenn man dann heiratet und hinterher feststellt, dass das Konto des Partners weit überzogen ist. Ihr Lieben, wir wissen nicht Tag und Stunde, wenn der Bräutigam Jesus Christus kommt. Daher kann ich nur empfehlen, die Altlasten, die wir mit uns herumschleppen, zu prüfen und abzugeben unter dem Kreuz. Wir sollten unsere Beziehungen untereinander auf den Prüfstand stellen. Wir sollten uns fragen, wo habe ich noch etwas zu klären, bevor der Bräutigam kommt? Es gibt Klärungsbedarf in der Verlobungszeit. Wer das anzweifelt, lebt an der Realität vorbei. Klar, da darf auch mal gestritten werden. Da darf auch mal angezweifelt werden. Da darf auch mal der eine oder andere in der Verwandtschaft, sprich in der Gemeinde, kritisiert werden. Aber diese Dinge müssen bereinigt werden, bevor Jesus kommt. Wie stehen wir da, ihr Lieben, wenn heute der Herr wiederkäme? Sind wir bereit? Oder gehen wir mit vollem Risiko in die Hochzeit? Darum sei dankbar für die Verlobungszeit. Und diese Zeit ist ja eigentlich eine Gnadenzeit, um die Verhältnisse zu klären. Das Dritte, das weiß auch jeder, die Verlobungszeit ist auch eine Zeit der Vorbereitung. Wenn ich mich an die Vorbereitung unserer Hochzeit erinnere, bekomme ich nachträglich noch mehr graue Haare, ihr Lieben. Bei der Vorbereitung einer Hochzeit muss ja an so vieles gedacht werden. Wem sage ich das? Aber wie steht es mit uns als Gemeinde, als Braut Christi mit der Vorbereitung unserer Hochzeit? Ich weiß, das ist da ganz, ganz weit weg. Ist es das? Wissen wir das? Jesus selbst sagt, um jenen Tag aber und die Stunde, oh, jetzt kriege ich wieder Schnapsal, danke. Dankeschön. Jesus selbst sagt, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wir müssen uns also vorbereiten auf diesen Tag und nicht so tun, als ob wir schon wüssten, wann er kommt. Oder zweifeln wir schon an sein Kommen? In dem vorher verlesenen Text aus der Offenbarung war auch von einem feinen, strahlend weißem Leinen die Rede. Damit ist das Brautkleid gemeint. Ein weißes Brautkleid ist ja das Symbol für Reinheit und Keuschheit. In der heutigen Zeit eigentlich ein Schmarrn. Aber trifft das nicht auch auf die Gemeinde zu, ihr Lieben? Wo ist sie keusch? Wo ist sie rein? Wo ist sie makellos und sündlos? Nein, nein, das kann sie nicht sein, von Natur aus nicht. Wir sind Menschen. Die Frage ist also, was macht uns als Gemeinde rein, damit wir einst im feinen, strahlend weißen Leinen vor dem Bräutigam stehen können? Ihr Lieben, wir können von uns aus gar nichts tun. Gar nichts. Es ist Gott, unser himmlischer Vater und sein Sohn Jesus Christus, der uns reinmacht. Wir sind trotz unserer Mängel und Fehler durch dieses Kreuz schon jetzt von aller Schuld freigesprochen. In Römer 8 heißt es, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da uns noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand. Niemand, denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Oder in Epheser 2, aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot, doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran. Alles verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Ihr Lieben, manche Christen lügen sich in die eigene Tasche, wenn sie von ihren Leistungen sprechen. Als Braut Christi sind wir eigentlich ungeeignet. Und ich wundere mich immer wieder, was den Bräutigam bewogen hat, sich solch eine Braut auszusuchen. Ja, es ist die Liebe Gottes. Es ist die Liebe Gottes und des Bräutigams, die das möglich machten und machen. Und daher sollten wir in dieser Vorbereitungszeit etwas mehr tun, um diese Liebe zu erwidern, um dem Bräutigam zu sagen, ja, wir haben auch dich lieb. Wir freuen uns schon jetzt auf die Hochzeit und wir tun alles, damit es ein rauschendes Fest wird. Und ihr seid dabei. Aber es gibt noch einiges zu klären bis dahin. Und als letztes, die Verlobungszeit und die Vorbereitungen zur Hochzeit finden in der Regel in der Öffentlichkeit statt. Ein interessanter Aspekt, ihr Lieben. Natürlich haben manche heimlich in Las Vegas getraut. Das gab es und gibt es immer noch. Es gibt auch solche Fälle, wo der eigenen Verwandtschaft die Hochzeit vorenthalten wurde. Das ist aber zum Glück nicht die Regel. Und ich glaube auch, dass manche das im Nachhinein anders gemacht hätten. Die Verlobung wird bekannt gemacht und mit der Verwandtschaft und den Freunden gefeiert. Und die Hochzeit wurde früher sogar öffentlich bekannt gemacht. Ich weiß noch, wenn ich am Rathaus vorbeiging, da war ausgeschrieben, wer demnächst wen heiratet. Das gehörte zum Klärungsbedarf übrigens. Jeder darf es wissen. Wir sind verlobt. Wir werden heiraten. Aber wissen das alle um uns herum? Ist das Ganze vielleicht doch irgendwie eine geheime Operation? Haben wir Sorge, dass sich zu viele Gäste auf den Bräutigam freuen und am großen Fest dabei sein möchten? Bei meiner Hochzeit und der meiner Frau und auch bei der Hochzeit unserer Kinder wurde sehr sorgfältig ausgewählt. Und so ist es ja auch bei vielen Hochzeiten. Den oder die darf man nicht vergessen. Den oder die kann man vernachlässigen. Und den oder die will man überhaupt nicht dabei haben. Erinnert euch an die Geschichte von Mr. Jones am Anfang der Predigt. Manchmal, so scheint mir, geht es in der Gemeinde auch so zu. Die Verlobung ist bekannt zu machen, ihr Lieben. Wir müssen uns als Braut Christi öffentlich machen und viele Menschen an dieser Freude und dem Segen teilhaben lassen. Wäre es nicht schade, wenn der eine oder der andere nicht am Hochzeitsmahl dabei sein könnten? Wo sehen wir da unsere Aufgabe als Gemeinde? Wo sehen wir da unsere Verantwortung? Ihr Lieben, wir haben heute vier Aspekte gehört zu dem Thema Verlobungszeit und Braut Christi. Und ich hoffe, ihr Lieben, dass ihr etwas herausgehört habt von der Freude und von dem Privileg, als Gemeinde die Braut Christi sein zu dürfen. Natürlich stellen sich da auch einige Fragen, denen wir nachgehen sollten und wo wir vielleicht sogar unsere Einstellung gegenüber der Gemeinde ein wenig ändern sollten. Und darum meine Bitte an euch, ihr Lieben, schätzt die Gemeinde, schätzt die Braut Christi über alles. Ihr dürft sogar ein wenig stolz sein, dass ihr zur Braut gehören dürft. Denn die Gemeinde ist ja keine Thusnelda oder irgendein Notnagel für unsere Beziehung zu Gott. Nein, sie ist die Braut des Sohnes Gottes, die Braut des Allmächtigen, des Herrschers Himmels und der Erde. Ich bin fasziniert von dieser Braut. Ihr auch? Amen.